Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Nein, wir befinden uns nicht an einem Ententeich, sondern im Münchner Stadtteil Milbertshofen, genau genommen auf dem Gelände des Olympiaparks im Olympiastadion. Denn von 1972 bis 2005 ist das Münchner Olympiastadion auch die Heimspielstätte des FC Bayern. Dort wurde der Rekordmeister zu dem, was er heute ist, ein internationales Aushängeschild. Zwischen 1974 und 76 gewinnen die Bayern hier dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister. Und das mit den Freunden, die den Bayern schon damals den Weg ebneten, einer der erfolgreichsten Clubs der Welt zu werden. Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Gerd Müller und viele mehr. Aber wir driften ab. Ihr wollt bestimmt wissen, warum hier jetzt seit Minuten Enten quaken, obwohl wir uns im Olympiastadion befinden und nicht an irgendeinem Ententeich. Es ist der 15. Mai 1976. Der FC Bayern trifft auf den VfL Bochum. Drei Tage, nachdem die Bayern den Hattrick im Europapokal der Landesmeister unter Dach und Fach gebracht haben. Doch auch schon vor dem Spiel gegen Bochum ist in der Bundesliga eigentlich alles entschieden. Denn der FC Bayern steht bereits als deutscher Meister fest. Damit das Olympiastadion aber auch gegen Bochum prall gefüllt ist, verschiebt der FCB die Titelfeier in das Olympiastadion, anstatt sie wie geplant auf dem Marienplatz stattfinden zu lassen. Allerdings gibt es bei der ruhmreichen Empfangsfeier technische Probleme. Und so ist das Münchner Publikum schon vor Anpfiff genervt.
München freut sich über diesen riesengroßen Erfolg. Wir freuen uns über eine großartige Serie von Spielen, die der FC Bayern gewonnen hat. Unseren herzlichen Glückwunsch dem FC Bayern!
Zumindest ein bisschen was kommt bei den Fans dann doch noch an. 26.000 Zuschauer sind zum Empfang des deutschen Meisters und Sieger des Europapokals der Landesmeister gekommen. Es war eben eine andere Zeit damals. Dann geht das Spiel auch endlich los. Bereits nach einer Stunde führen die Bayern mit 3:0. Die Luft danach ist raus. Das Spiel ein Klassenunterschied. Nanu, es quakt ja schon wieder. Ach ja, jetzt aber die endgültige Erklärung. Kurz vor Spielende verläuft sich eine Entenfamilie vom benachbarten Olympiasee ins Stadion. Eine der Wildenten watschelt sogar über den Spielfeldrand. Ein gefundenes Fressen für Bayern-Keeper Sepp Maier. Die Katze von Anzing versucht die Ente zu fangen, pirscht sich an sie ran, macht eine Parade und greift daneben. Das Publikum zeigt sich amüsiert. Nach dem Spiel sagt Maier im Interview übrigens, wenn das Spiel ein bisschen langweilig ist, dann muss man die Leute ein bisschen aufheitern. Hat geklappt. Und damit hallo, da sind wir also wieder. Mit den Entenfänger Maier. Lustige Geschichte, oder? Man stelle sich nur einmal vor, Manuel Neuer würde das heute in der Allianz Arena versuchen. Unmöglich. Ja, Freunde, damit sind wir bereits bei der letzten Folge dieses Podcasts angekommen. Wir gehen heute also noch einmal auf die Reise durch 60 Jahre Bundesliga. Euch erwartet Aufregendes, Unglaubliches, Lustiges und Verblüffendes. Denn heute geht es um die kuriosesten Momente aus 60 Jahren Bundesliga.
Unfassbares Tor! 60 Jahre Bundesliga.
Der Podcast von der DFL
und MML.
Der Maier Sepp, der Müller Gerd und der Franzl. Sie waren der Anfang. Die Bayern gewannen Titel um Titel und entwickelten sich so zum Rekordmeister und einem der besten Clubs weltweit. Angekommen in den 90ern erleben aber auch die Bayern das erste Mal ein sehr bewegtes Jahrzehnt. Viel Unruhe, 8 verschiedene Trainer. Dazu berichten nun die neuen Privatmedien über den Fußball und somit auch über den Rekordmeister. Zu dieser Zeit sprudelt der Club nur so von Individualisten und Eigenheiten. Und so kommt es immer wieder zu Aufregern. So auch am 10. Mai 1997. Es ist der 31. Spieltag der Saison und die Bayern treffen auf den SC Freiburg. Die Münchner stehen auch in diesem Jahr in der Tabelle ganz oben und sind auf dem besten Wege, deutscher Meister zu werden. Trotzdem sind Siege im Saisonendspurt Pflicht, da die Konkurrenz aus Leverkusen und Stuttgart nur mit wenigen Punkten Abstand lauert. Doch die Bayern tun sich gegen den Tabellenletzten aus Freiburg schwer. In der Offensive hängt Stürmer Jürgen Klinsmann nur in der Luft. In München fühlt er sich nicht wohl, hat dazu schon den Entschluss gefasst, die Bayern im kommenden Sommer zu verlassen. Und auch heute ist es nicht sein Tag, einfach nicht sein Spiel. Bereits zweimal ist er am Freiburger Keeper Jörg Schmadtke gescheitert. Einmal traf er dazu den Pfosten. Und so steht es auch 10 Minuten vor Spielende immer noch 0:0. Das Publikum zeigt sich teils gelangweilt, teils genervt. Die Bayern hingegen stolpern einer Blamage entgegen. Und das liegt auch an Klinsmann, der im Angriff nicht den erhofften Unterschied ausmacht. Trainer Giovanni Trapattoni will seiner Mannschaft kurz vor Spielende noch ein neues Element verleihen. Er will wechseln. An der Seitenlinie macht sich Carsten Lakis bereit, ein Vertragsamateur aus der zweiten Mannschaft, der ebenfalls im Sturm zu Hause ist. Trapattoni will Klinsmann also vom Feld nehmen. Eine Entscheidung, wie Bayern-Kapitän Lothar Matthäus wenige Wochen später erklärte, die vor allem aufgrund eines Disputs zwischen dem Trainer und seinem Stürmer getroffen wurde. So sollte Klinsmann nach der Einwechslung von Carsten Janka auf die linke Seite ausweichen. Doch Klinsmann weigerte sich, trotz mehrerer Aufforderungen. Dann also die 80. Spielminute und Trapattonis vermeintlich letzter Ausweg. Er wechselt. Lakis kommt und Klinsmann soll das Feld verlassen.
Und nun der Eklat. Trapp wechselt Klinsmann aus. Der flippt aus. Nie mehr für Bayern. Nie mehr mit mir nicht. Unglaubliche Szenen. Der italienische Fluch. Er verliert die Nerven. Ein Amateur für ihn. Lakis sein Name. Schimpfend, fluchend verlässt er den Hort der Peinigung. Das Loch zwischen Trapp und Klinsi und Herr Trapattoni. Ich verstehe Klinsmann. 10 Minuten vor Schluss wechselt man den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht aus gegen einen Amateur bei 0:0. Das ist eine Demütigung nicht zu ertragen, Herr Gentleman Trapattoni.
Habt ihr das Krachen gehört? Wahrscheinlich kennt ihr diese Szene. Wutentbrannt verlässt Klinsmann bei seiner Auswechslung das Spielfeld und tritt mit voller Wucht in eine blaue Sanyo-Werbetonne. Giftig schaut er seinen Trainer an, der ihn wiederum stur ignoriert. Dann schreit Klinsmann Trapattoni an. Vai a cagare. 3 Wörter, alle italienisch, die Muttersprache seines Trainers. Zu Deutsch? Verpiss dich. In der Kabine habe sich Klinsmann für seinen Ausfall entschuldigt. Auch das erklärte Matthäus später. Dennoch war klar, Klinsmann und Bayern, das passt nicht. Bereits im März erklärte der Nationalspieler seinen Wechsel. Wenige Wochen nach dem Tritt in die Werbetonne stand auch sein neuer Arbeitgeber fest. Sampdoria Genua, wieder Italien. Trapattoni hingegen blieb noch für ein Jahr bei den Bayern. Dann ging auch er zurück nach Italien, als Trainer der AC Florenz. Ja, die 90er waren ein wildes Jahrzehnt bei den Bayern. Doch auch wenn der Rekordmeister an vielen Skandalen knabbern musste, schoss der Zuschauerschnitt dadurch steil nach oben. Bei diesem sagenumwobenen 0:0 gegen Freiburg kamen 63.000 Zuschauer ins Münchner Olympiastadion. Bayern-Heimspiele und ihre Phänomene. Davon gab es zu dieser Zeit einige. 3 Jahre zuvor zum Beispiel wurde aus einem Phantom ein Phänomen. Aber darüber lassen wir jetzt mal unsere 3 Phänomene reden. Phantom, Phänomen, Phantom, Phänomen. Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich wollte schon immer mal eine MML-Folge mit diesem Satz beginnen. Und jetzt kann ich endlich.
Jawohl.
Reden wir über Phantomtore.
Ja,
warum wolltest du
das? Das frage ich mich ehrlich.
Weil das einfach, weil das für mich
so. Das war uns nicht bewusst, dass dir das so wichtig ist.
Doch, das war mir sehr, sehr wichtig, weil das ist ein wirklich wichtiger Teil meiner eigenen Fanbiografie.
Ja, ja.
Weil wenn man über die 90er redet, wenn man über den FC Bayern redet, ich werde das nie vergessen, dieses gelbe Opel-Trikot.
Ja.
Gelb-grün, glaube ich sogar, ne?
Genau, ja, genau, exakt. Und dieser stakelige Bewegungsablauf.
Und aus dieser Zeit, also es gibt Schlaglichter. Das ist Giovanni Elber, der sich irgendwann in dieses Bayern-Logo einrollt oder in dieses Werbelogo.
Ja.
Und es gibt den 23. April 1994. Und es gibt das Spiel Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg. Meisterschaftskandidat gegen Abstiegskandidat. Und Thomas Helmer, schießt in der 26. Spielminute, glaube ich, aus einem Meter Entfernung im 5-Meter-Raum.
Linienrichter Jörg Jablonski traf die unglückliche Entscheidung, Tor, und wurde dabei Opfer einer optischen Täuschung. Er hebt die Fahne erst, als der Ball tatsächlich über die Linie geht. Er sieht nicht, dass es die Torauslinie ist.
Schießen ist auch so ein, ist ein, ja, Begriff, gut, der auf dieses Tor auch überhaupt nicht zutrifft. Das ist ja wirklich ein einziges. Also, wenn Leute irgendwie versuchen, irgendwie so ein kleines Feuerchen auszutreten, dann haben sie einen ähnlichen Bewegungsablauf wie Helmer, der auf diese Art und Weise den Ball vermeintlich ins Tor buxierte.
Nur, dass Thomas Helmer kein Feuerchen ausgetreten hat, sondern einen Brand entfacht hat so, mit diesem Tor. Richtig. Weil ja, es natürlich danach, weil es eigentlich sichtbar war,
ja, allerdings,
dass das Ding nicht drin war,
ja,
weil aber der Linienrichter Jörg
Jablonski, ein Name,
Jörg,
der kommt.
Jörg Jablonski.
Also, wenn der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, dann weiß ich nicht. Jörg Jablonski.
Das ist der Vater.
Von
auf
wem?
Auf jeden Fall.
Von einem Jablonski.
Von Sven Jablonski, dem aktuellen Bundesliga-Schiedsrichter.
Genau. Wirklich?
Ja.
Ey, ohne,
ja,
Scheiß, weil ich nämlich fragen wollte, ob der Hauptschiedsrichter Hans-Joachim Osmas der Vater von Harm Osmas ist.
Und das ist er nicht.
Da siehst du, guck, schön, dass wir das geklärt haben.
Um einmal den Satz aus Richterin Barbara Salisch zu sagen, weder verwandt noch verschwägert.
So, deine Quellen, ey, die sind aber wirklich.
Und das Fantastische ist ja, also der Spielfilm ist toll von diesem Spiel, mhm, weil wir wissen ja alle,
ja,
das wissen wir natürlich, weil wir danach auch noch 99 den Abstiegskampf erlebt haben, der Club ist ein Depp.
Ja.
Also in diesem Spielfilm schießt Thomas Helmer auch noch das zweite Tor.
Ja.
Die Bayern führen 2-2.
An das sich niemand erinnert.
So, genau. Und dann gelingt niemand. Nürnberg der Anschlusstreffer. Und dann kriegen
auch noch
die Nürnberger,
ne,
einen Elfmeter.
Ja.
Und Hans-Joachim Osmas nennt es ein Geschenk des Himmels, mhm, weil es natürlich die ausgleichende Gerechtigkeit ist. Irgendwie so, ja, komm, ja, mach das Ding rein, 2-2, wir reden nicht drüber, alle sind zufrieden. Nürnberg, der Club ist ein Depp, verschießt, die Bayern gewinnen, das ganze Ding geht an den grünen Tisch, wo auch immer, ja, der steht. Ja, es geht, ja, an den grünen Tisch. Und jetzt wird's fantastisch. Es gibt ein Wiederholungsspiel. Die Bayern gewinnen dieses Wiederholungsspiel 5-0 und Nürnberg steigt wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber, ja, dem SC Freiburg ab. Also das ist für mich
witzig,
eine der Bundesliga-Geschichten.
Ja, ja, das ist wirklich toll.
Das ist das in der gleichen Saison, wie wir melden uns vom Abgrund?
Nein.
Ja, hab ich doch gerade gesagt,
fünf Jahre
Mike,
später. Mein, ja, Gott, Mike!
Wie oft ist Mike Nürnberg denn abgestiegen?
Ja, oft.
Na, das ist Rekordabsteiger, die sind 8-mal oder 9-mal, ja, abgestiegen.
8-mal Meister geworden. Mein, ja, Gott, Mike, Mann, du regst, Mann, mich einfach, Mann, nur noch auf. Wirklich. Ja, also, weiß, unfassbar, ne?
Es tut mir leid.
Mein Gott, wie kann man auch da wieder, ne? Du hast im Grunde genommen jeden Ball, den wir dir jetzt hier hingelegt haben, hast du am Tor vorbeigestakelt wie Helmer. Nur, dass ihm dieser Ball gut gesprochen wurde und wir natürlich in aller Öffentlichkeit gar nicht wieder zerlegen,
vor allem 94. Mike, 94, 99. Ja. Das sind Meilenstiefel der Bundesliga.
Da sind wir 94, sind da an die Bremen. Der Elfer und ich sind Weltmeister geworden.
In Amerika drüber.
In Amerika drüber. Und da haben sie uns gefeiert. Und in Deutschland haben sie uns zerrissen. Sie haben uns sogar den Titel nicht zuerkannt. Wir sind nach Hause gekommen. Da haben die Leute so getan, wie wenn wir im Viertelfinale ausgeschieden wären. Das ist die Wahrheit. Die Medien.
So, aber das ist ein anderes Thema.
Nicht so schön ist das Nachspiel, weil, ja, der Linienrichter
Jablonski,
eben jener Jörg Jablonski, relativ kurz danach seine Karriere beenden musste, weil es gab halt Morddrohungen direkt nach dem Spiel, in den Wochen danach. Und dann war er halt der Linienrichter, der das Phantomtor gegeben hatte.
Mhm. Ja.
Und er musste sich über Monate Anfeindungen gefallen lassen im Stadion und war komplett zermürbt und hat dann gesagt, komm, da macht eure Scheiße alleine, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Wahnsinn, hat die Fahne, ne, an den Nagel, also, gehängt und hat gesagt, ja, das war's.
Ja, aber da muss man sagen, siehste, und das war vielleicht auch ein bisschen das Pech von Jörg Jablonski, weil damals gab es noch nicht das Internet und soziale Netzwerke. Das wäre heute natürlich anders. Ja. Man hätte da über den Fall sachkundig und wohltemperiert
differenziert
und differenziert berichtet. Mhm. Das war insofern auch ein bisschen das Pech der frühen Geburt, muss man sagen.
Morddrohung und Polizeischutz, ja, ist das, was es danach gab.
Ja.
Naja, man fragt sich manchmal wirklich immer, was mit Menschen los ist, aber man sieht natürlich daran auch,
ja,
völlig überzogen jetzt, was für eine emotionale Sache der Fußball doch ist.
Das große Bewegungstheater.
Ja. Was natürlich hart sein muss, ist, wenn du in der Halbzeit mitbekommst, dass du wirklich einen Fehler gemacht hast. Und das hat ja tatsächlich so dann auch stattgefunden. Also das Schiedsrichtergespann hat dann eben auf Bildschirmen der Presse gesehen, Moment mal, das war überhaupt gar kein Tor.
Relativ eindeutig sogar.
Und dann sitzt du beim Pausentee und denkst,
wie kriege ich das jetzt irgendwie? Das sind ja auch so Sachen, die kriegst du auch nicht weggelabert. Ne? Du sagst, ja, muss man aus einem anderen Winkel, da sieht's. Oh nee, aus dem Winkel sieht's noch eindeutiger daneben aus. Scheiße.
Hans-Joachim Osmers wird zitiert mit den Worten, das war natürlich eine Hypothek für die zweite Halbzeit. Klingt wie ein Spruch für eine Rentenversicherung.
Das ist richtig.
Ja? Ja. Ist aber natürlich, man kann sich das, glaube ich, sehr genau vorstellen, wie er dann mehr oder weniger geknickt durch die zweiten 45 Minuten ging.
Ist wirklich nicht so schön.
Und dann denkst du in dieser wahnsinnigen Fußballgeschichte, naja, sowas wird ja nicht nochmal passieren. Ja. Und dann kommt der 18. Oktober 2013 und der Leverkusener Stürmer Stefan Kießling im Spiel in Sinsheim gegen Hoffenheim haut den Ball ins Tor, aber von außen durch ein Loch im Netz.
Das ist doch eben.
Naja, fast alle ausfallen. Das war stark, das war stark. Aber sie freuen sich kaum. Das ist unfassbar. Sie nehmen dieses super Tor relativ stoisch hin. Im Prinzip spiegelt der Jubel ein bisschen die Leverkusener Spielweise. Auch die Hoffenheimer sind entsetzt. Ein einfacher Standard, wieder einmal ein Standard, allerdings sehr, sehr gut geschlagen. Und das ist eine dynamische Bewegung in den Ball hinein. Und diesmal absolut kein Vorwurf an Kuhn Castells. Da hatten vielleicht viele gedacht, der ist außerhalb reingegangen. Gucken wir noch einmal. Das ist ja unfassbar. Der ist außerhalb. Der ist tatsächlich außerhalb. Schauen Sie mal, hier haben Sie die Torkamera. Der ist außerhalb. Und Dr. Felix Brich gibt das Tor. Das ist ein Phantomtor. Kießling köpft außerhalb. Deswegen haben Sie es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Kießling sagt jetzt möglicherweise Dr. Felix Brich, der war nicht drin.
Das Tor wird gegeben durch Felix Brich. Ja. Durch unseren
Dr. Felix Brich.
Ja. Und das fand ich interessant, weil danach wurde ja auch geprüft und haben gesagt, das war halt kein Tor. Ja. Aber anders als 94 gab es kein Wiederholungsspiel und ein DFB-Richter begründete das mit in Richtung der Hoffenheimer schönen Gruß. Wer mit einem defekten Netz in ein Bundesligaspiel geht, muss sich nicht wundern, wenn es ein defektes Ergebnis gibt.
Fantastisch, fantastisch. Aber so war das in Sinsheim 2013. Netzabdeckung hatte teilweise Löcher. Und aber super. Aber das natürlich als Erklärung ist natürlich fantastisch. Aber ey, komm, stimmt. Aber andererseits, kurze Frage. Ist es nicht Aufgabe des Schiedsrichters, das vorher zu überprüfen? Die latschen doch immer einmal über den Platz und gucken sich die Pfosten
vielleicht
an.
Vielleicht erst ab jetzt?
Netz.
Seitdem?
Oh, weiß ich nicht. Ich meine, das ist vorher schon passiert.
Das war ja aber auch die Inspiration zur Torlinientechnik.
Und da an dieser Stelle, und das ist schön, dass wir an dieser Stelle darauf nochmal hinweisen können, diese Situation, die sich damals am 18. Oktober 2013 abgespielt hat, solche Situationen werden heutzutage vermieden. Und wem haben wir das zu verdanken? Natürlich dem VAR, der seit 5 Jahren den Fußball besser und gerechter macht.
Immerhin hatte das kaputte Netz auch was Gutes. Es wurde nämlich versteigert.
Ja.
Und es kamen über 100.000 Euro zusammen zugunsten für ein Herz für Kinder.
Ja, sehr gut.
Es liegt jetzt bei mir zu Hause neben der Papierkugel aus dem Hamburger Volkspark.
Das ist richtig. Und der Kappe von Udo Lattek, der Müller-Kappe von Udo Lattek.
Danke Micky, Lukas und auch großen Dank an unseren Mike. Den picke ich mir jetzt einfach mal raus, weil er das verdient hat. Vielleicht darf ich euch Mike auch mal kurz vorstellen. Mike Nöcker. Am 24. April 1969 in Gütersloh geboren, ist ein deutscher Moderator und Podcaster. Naja, auf jeden Fall sind Mike und ich auch das Daily-Pärchen. Denn gemeinsam mit Mike mache ich den Podcast Fußball MML Daily. Dazu war Mike auch lange als Moderator für die Sendung seines Lieblingsvereins tätig, St. Pauli TV. Fast immer dabei war Ex-St. Pauli-Trainer Ewald Lien. Ewald und Mike. Daraus ist, ähnlich wie bei mir und Mike, eine echte Freundschaft entstanden. Was Ewalds Fußballkarriere anbelangt, ist das Besondere, wie viele Jahrzehnte Bundesliga er mitgemacht hat. Als Spieler kickte er in den 70ern, 80ern und 90ern in der Bundesliga. Als Trainer war er von 1995 bis 2017 in großen Teilen Europas tätig. In diesen gut 40 Jahren Profigeschäft hat Ewald vieles erlebt und gesehen. Bis heute wird er aber immer mit diesem einen Moment in Verbindung gebracht.
Ja, Wolfram Esser, die Worte von Benno Müllmann, sie wurden in Bremen gehört. Die Bremer, sie kamen in Scharen aus ihren Häusern. 34.000 Zuschauer im Weserstadion, das Stadion ausverkauft. Wenn sie allerdings noch öfter kommen sollen, dann muss Werder mehr bieten als heute. Die Bremer waren zwar aus ihren Häusern gekommen, aus dem Häuschen allerdings kamen sie recht selten in diesem Spiel. In Blau die Mannschaft aus Bielefeld mit Ewald Lienen.
Es ist der 14. August 1981. Werder trifft im heimischen Weserstadion auf Arminia Bielefeld. In der Startelf beider Teams wenig Überraschungen. Für die Arminia stürmt Unterschiedsspieler Ewald Lien. Lange passiert nichts. Doch dann kommt es zu dieser Szene.
Und dann eine Szene jetzt gleich, von der man noch lange sprechen wird. Links unten am Bildrand Ewald Lien, der links außen. Und Norbert Siegmann, der Außenverteidiger von Werder Bremen. Ein harter Spieler. Ein brutales Foul. Achten Sie auf den rechten Oberschenkel von Lienen. 25 cm lang ist diese blutende Risswunde. Der Muskel ist gerissen. Lienen wird pausieren müssen. 2 Monate mindestens, schätzt man in Bielefeld. Und er glaubt, den Schuldigen für dieses Foul gefunden zu haben. Lienen ging hier auf Werder-Trainer Otto Rehhagel los. Der Trainer, der Bielefelder Horst Franz, der sich hier den Kopf hält, sagte mir nachher, Lienen will gehört haben, dass Rehhagel seinen Bremer Gegenspieler aufgefordert habe, beim nächsten Mal gegen Lienen ordentlich zur Sache zu gehen. Eine Behauptung, die möglicherweise noch die DFB-Gerichte beschäftigen wird, eine Behauptung, die Rehhagel bestritten hat. Die Szene noch einmal, gestrecktes Bein von Siegmann, der die gelbe Karte bekam.
Der blanke Horror. Werder-Verteidiger Norbert Siegmann erwischt Lien mit den Stollen am Oberschenkel und schlitzt dabei eine 20 cm lange Fleischwunde auf. Was vielleicht gerade nicht so rüberkam, trotz dieser großen Fleischwunde springt Lien auf Rehhagel zuzulaufen und ihn zu beschuldigen. Rehhagel soll seinen Abwehrboss Siegmann vor dem Foul gegen Lien angestachelt haben und mehr Aggressivität gegen Lien verlangt haben. Bewiesen ist das bis heute nicht. Kurze Zeit später lässt Lien sich auf die Tatanbahn am Spielfeldrand fallen und wird behandelt. Wie vom Kommentator vorhin schon angekündigt, landet der Fall nur wenig später tatsächlich beim DFB in Frankfurt vor Gericht. Der DFB sprach Rehhagel frei und die Staatsanwaltschaft Bremen erklärte das von Lien einberufene Verfahren zum Zuständigkeitsbereich des DFB. Erst 31 Jahre nach diesem Horrorfoul begegnen sich Siegmann und Lien persönlich wieder. Es gibt eine Aussprache und sogar eine Versöhnung. Ewald, dufter Typ eben. Bis heute gilt das Foul von Norbert Siegmann an Ewald Lien übrigens als das brutalste der Bundesliga-Geschichte. Das Schöne an der Ewald-Geschichte ist, dass uns die Überleitung zur nächsten Kuriosität nicht sonderlich schwerfällt. Denn auch da spielt wieder Otto Rehhagel die Rolle eines Hauptprotagonisten. Der unfehlbare König Otto, der eigentlich nie einen Fehler gemacht hat. Eigentlich. Denn im September 1998 erlaubt sich auch Otto Rehhagel einen unangenehmen Fauxpas. Der 6. Bundesligaspieltag steht an und mit dem 1. FC Kaiserslautern trifft der amtierende deutsche Meister auf den VfL Bochum. Die favorisierten Lauterer gehen früh in Führung und alles scheint für die Mannschaft von Rehhagel zu laufen. Bis das hier passiert.
Aber dann, Achtung, 37. Minute. Ernst wirft ab zu Schönberg. Christoph, Marschall überlässt Schönberg, kommt zu Fall mit Ernst und da ruft er und schreit, gestikuliert, es ist was gebrochen, es ist was gebrochen.
Verteidiger Michael Schönberg bricht sich das Schienbein. Rehhagel ist zum Handeln gezwungen und wechselt hektisch den Nigerianer Pascal Ojikwe ein. Doch dabei gibt es ein Problem. Denn in der Bundesliga dürfen zu dieser Zeit nur maximal 3 Nicht-Europäer pro Mannschaft zeitgleich auf dem Feld stehen. Mit dem Ägyptern Ibrahim und Ramsi und dem Brasilianer Ratinho stehen allerdings bereits 3 Profis von anderen Kontinenten auf dem Rasen. Rehhagel hat ein Problem und greift zu einer kreativen Maßnahme.
Und jetzt setzt sich die Maschinerie im Kopf in Bewegung. Was tun? Wer geht raus? Angespannte Lage bei Otto. Und dann geht er um die Bande und er ruft zu Hani. Gemeint war der Ägypter Ramsi, einer aus dem teuflischen außereuropäischen Quartett. Rehhagel weiht ihn in seinen verrückten Plan ein. Das muss jetzt alles schnell gehen. Und Ballack, das werden Sie gleich sehen, der kneift die Lippen zusammen, weiß um die heikle Situation. Und Rehhagel schimpft vor sich hin. Warum hat mir das denn keiner gesagt, Mensch? Sekunden später das Unglaubliche, das Ungeheuerliche. Hani Ramsi, da ist er mit der 6. Da läuft er und da humpelt er. Komödienstadel am Betzenberg. Da versuchen die Herren Rehhagel und Ramsi, das komplette Fußballvolk irrezuführen, zu veräppeln. Ramsi nun am Boden, sich wälzend. Naja, ehrlich gesagt, wird hier die Fairness mit Füßen getreten. Fehler gibt's, die kann jeder mal machen, sind zu verzeihen. Aber dann noch die Leute täuschen, leimen zu wollen, ist nicht die feine Art. Ein unglaubliches Schauspiel hier. Ramsi, die mentale Verletzung vom Betzenberg, vom Hirn in den Schenkel, wird vom fürsorglichen und sichtlich überraschten, in Anführungsstrichen, Otto Rehhagel in Empfang genommen. Unfassbare Bilder. Es ist zwar lustig für uns, liebe Zuschauer, aber auch wenn der Otto Rehhagel möglicherweise mir gleich eins auf die Nuss geben wird, das war nicht fair von Otto. Und dann ging es noch weiter, da humpelt er immer noch. Und Sie sehen schon, Ballack, der lacht. Und dann lacht auch er sich ins Hemdchen, Hani Ramsi.
Ja, König Otto bekleckerte sich an diesem Nachmittag nicht mit viel Ruhm. Immerhin musste über diesen Regelbruch nach der Partie nicht mehr viel geredet werden, da die Lauterer ihr Spiel trotz 2:0 Pausenführung noch mit 2:3 verloren. Zwar wollte Bochum-Manager Klaus Hilbert noch vor Gericht gehen, um einen 2:0-Sieg seiner Bochumer und einer somit besseren Tordifferenz am grünen Tisch zu erwürgen, doch VfL-Coach Klaus Toppmöller hinderte ihn daran. Einerseits war Toppmöller selbst lange für Lautern als Spieler tätig. Andererseits wollte er sich gegenüber seinem Kollegen Rehhagel solidarisch zeigen. Rehhagel coachte während seiner Karriere Offenbach, Bremen, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, die Bayern, Lautern und die Hertha. Wenn ich an Rehhagel denke, verbinde ich ihn aber eigentlich immer sofort mit Griechenlands Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 2004. Rehhagel war als damaliger Nationaltrainer Bauherr eines der größten Fußballwunder in den 2000ern. Wie passend eigentlich, dass sein Herzensverein Werder im gleichen Jahr das Double holte und somit die erfolgreichste Saison seiner Geschichte hinlegte.
Werbung.
Gewinn kann jeder. Aber du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico. Weil du es spürst. Tipico. Das Original.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Werbung Ende.
Nach der Europameisterschaft 2004 ging auch die Bundesliga wieder los. Sie startete mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister Bremen und Schalke 04. Vor allem aber startete sie mit einem der kuriosesten Momente in 60 Jahren Bundesliga-Geschichte. Jungs?
Erinnert ihr euch noch, wie ihr am 6. August 2004, erster Spieltag der Saison 04-05, zum Auftakt der Bundesliga nichts gesehen habt?
Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Ganz dunkel.
Ja, klar, du hast ja auch nichts gesehen. Weil das war ja auch natürlich, also erinnerst du dich daran richtig. Nur dunkel.
Ja, richtig.
Ich habe was gesehen. Ich habe nämlich meine Lieblingssendung Ein bisschen Spaß muss sein mit Roberto Blanco gesehen.
So, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Das lief nämlich stattdessen.
Ach, wirklich?
Ja.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Was ein Scheiß.
Weil im Weserstadion das Licht.
Und ich dachte, dass einfach nur der sehr, sehr breite Tim Wiese sich vor allen Flutlichtmasten gestellt hat und daraufhin halt im Grunde einen riesigen Schatten auf das Feld geworfen hat und nichts mehr zu sehen war.
Ja, der war ja da noch nicht.
War der noch gar nicht? War der da noch
nein,
bei
nein,
Lautern?
Nein, der ist 2005, 2006 gewechselt.
Aber vorher war der bei Lautern, ne? Die alte Gary-Ehrmann-Schule, oder?
Ja, genau.
Ach, guck mal, da ist er dann doch erst da. Das ist
er hat seine Schatten vorausgeworfen.
So, danke, Mike. Vielen Dank,
sehr
Mike.
Sehr gut.
Es war richtig, dich einmal ausreden zu lassen, Mike.
Ja. Interessant war ja, es ist ja immer so traditionell, dass der amtierende Meister, und das war in diesem Fall ja Schafsraute mit der Raute, amtierende Meister 2004, Werder Bremen, trifft oder gestaltet das Eröffnungsspiel. Und es hatte eine besondere Brisanz, weil es ging gegen Schalke 04, die im Sommer den Torschützenkönig der Bremer, Ailton, verpflichtet hatten. Also es war das erste Spiel von Ailton. Ausgerechnet, sagt der Setzkasten der Reporterlegenden, ausgerechnet im Bremer Weserstadion. Und dann fällt das Licht aus. Und es war ja am Anfang noch so, dass die Flutlichtmasten, diese ikonischen Flutlichtmasten des Weserstadions, haben ja noch funktioniert. Das heißt, in meiner Erinnerung war noch Licht auf dem Platz, aber das Publikum war komplett im Dunkeln. Weil irgendwo draußen am Weserdeich eine Muffe.
Wir wollen genau sein. Eine Muffe namens Carola.
Das klingt so ein bisschen wie Europawahlkampf der Linkspartei, ne?
Ja.
Wählen Sie jetzt eine Muffe namens Carola, ne? Aber das nur am Rande. Toll. Aber das ist doch im Grunde genommen doch wurscht, ob man die Zuschauer sieht. Die können doch im Dunkeln bleiben, solange das Feld beleuchtet. Ist doch eigentlich völlig egal.
Aber Fußball ist ja ein Fernsehsport und Fernsehen funktioniert da natürlich auch nicht. Und dann gibt es noch Sicherheitsaspekte und alles.
Ja, Sicherheitsaspekte. Da zündet man zwei, drei Bengalos, da ist auch hell im Block. Ne? Sag ich jetzt mal.
Aber tatsächlich funktionierte nur das Flutlicht.
Ja.
Das fiel dann irgendwann auch aus.
Ach so, ja, dann ist natürlich, also wenn das auch ausfällt, ist natürlich wirklich blöd. Ne?
Und währenddessen lief dann halt die Schlagerparade oder was? Oder das große Schlagerfestival. Genau.
Das ARD-Schlagerfestival, getreu dem Motto, ein bisschen Spaß aber muss
ein
sein.
Das hat bekloppt, ey. Ein bisschen toll. Also wirklich, wirklich toll.
Man muss sich das mal auch in der Regie überlegen, ne? Also stellt euch diese Situation vor. Es wird also telegrafiert. Ich weiß nicht, ob es damals schon Telefone gab.
Ich denke ja.
2004, möglicherweise. Ja. Also es wurde telegrafiert. Wir haben keinen Strom in Bremen.
Ja.
Und dann, ja, was machen wir denn? Ach komm. Ja, ein bisschen Spaß muss sein.
Die Sendung hieß nicht ein bisschen Spaß muss sein, das muss man nochmal deutlich sagen. Es war nur unter getreu dem Motto, weil Roberto Blanco auch dabei war. Ja, so. Und, aber die haben ein Schlagerfestival gezeigt, das ist doch fantastisch. Schön. Toll, ne? Ist doch sehr gut.
Ja. Ne? Was dazu führte, dass dieses Spiel erst nach 65 Minuten, also mit 65 Minuten Verspätung angeführt wurde. Man hätte sich noch einmal eigentlich Günter Jauch und Marcel Reif gewünscht, wie beim umgekippten Tor in Madrid. Aber 65 Minuten später ging es dann endlich los. Und das Tor, das Siegtor, erzielt von Nelson Valdés. Ja? Wer ihn noch kennt.
Ja.
Nelson Valdés fiel in der 84. Minute und damit erst um 23.15 Uhr. Also eine Stunde vor Beginn des aktuellen Sportstudios. also um 23.15 Uhr fiel dieses Tor und ist bis heute das späteste Bundesliga-Tor aller Zeiten.
Ach, wirklich?
Ja.
Ah, guck mal. Siehste, haben wir das auch gelernt.
Mal ein Rekord, den Robert Lewandowski nicht hat.
Das stimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte die Story nicht mehr direkt auf dem Schirm. Stromausfall in einem Fußballstadion und das alles wegen Carola. Naja, was wir in der Recherche für diese Folge definitiv feststellen mussten, ist, dass bei den ganz kuriosen Momenten aus 60 Jahren Bundesliga-Geschichte ziemlich oft der SV Werder Bremen seine Finger im Spiel hatte. So verhält es sich auch bei unserer nächsten Geschichte. Doch dafür begrüßen wir erstmal einen Gast, der zwar auch mal für Werder spielte, den Großteil seiner Karriere aber in Gladbach verbrachte.
Hallo, liebe Gäste. Mein Name ist Herbert Laumen. Ich habe bei der Borussia in der Bundesliga gespielt, war einer von den jüngeren Spielern, die damals 1965 aufgestiegen sind.
Für diese Folge ist also Borussia-Ikone Herbert Laumen unser Gast. Luca hat sich mit ihm getroffen, um über eine ganz besondere Geschichte zu sprechen. Vielleicht habt ihr davon ja schon einmal gehört. Der Pfostenbruch vom Bökelberg.
Dann lassen Sie uns gerne zu der Geschichte reisen, über die ich mit Ihnen heute sprechen möchte. Dafür müssen wir in die Spielzeit 1970-1971. Borussia Mönchengladbach ist amtierender deutscher Meister, möchte in der Saison 70-71 die Titelverteidigung schaffen und am 27. Spieltag geht es gegen Werder Bremen. Die Vorzeichen sind relativ klar, sie sind mit Gladbach punktgleich mit dem FC Bayern München, sind 4 Tore besser im Torverhältnis, sind deswegen knapp Tabellenführer, heißt aber 27. Spieltag, es dürfen eigentlich keine Punkte mehr liegen gelassen werden. Und an diesem 27. Spieltag geht es gegen Werder Bremen. Wie war die Stimmung da bei Ihnen in der Mannschaft? Waren Sie sich schon sicher, dass Sie am Ende Meister werden würden? Waren Sie sich sieges- und selbstbewusst?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir uns ziemlich sicher waren, denn die Bayern, wie gesagt, waren punktgleich. Und da kam natürlich das Spiel gegen Bremen. Wir sind natürlich ins Spiel gegangen mit dem unbedingten Siegeswillen. Aber die Bremer haben eigentlich an dem Abend oder an dem Nachmittag sehr gut gespielt und hatten das Unentschieden auch letzten Endes verdient.
Dieses Spiel gegen Werder am 27. Spieltag, das war ihre letzte Saisonzeit gleich für Borussia Mönchengladbach im Sommer. Nach der Saison wechselten sie dann zu Werder. Wussten Sie vor diesem Spiel schon, dass es im Sommer zu Werder Bremen gehen würde?
Das war schon fest, dass wir dass ich nach Bremen gehen würde. Aber das spielte für mich keine Rolle. Ich wollte unbedingt nochmal Deutscher Meister werden und habe dann auch bis zur letzten Minute alles gegeben für den Verein. Das war für mich selbstverständlich. Und dann ab Juli war das halt, hatte ich einen neuen Club. Ich habe für den Verein immer alles gegeben, obwohl ich wusste, dass ich im neuen Jahr oder in der nächsten Saison für Werder Bremen spielen würde.
Um nochmal kurz auf das Spiel zu kommen. Gladbach gegen Werder. Gladbach geht früh in Führung durch ein Tor von ihrem Mitspieler Horst Köppel. Werder schießt nur 10 Minuten später den Ausgleich und dann passiert ganz lange nichts. Und sie mussten eigentlich unbedingt gewinnen. Und kurz vor Spielende gibt es dann eben Freistoß für Gladbach, den Günter Netzer treten möchte. Können Sie mir vielleicht noch einmal kurz bildlich beschreiben, was ist da passiert? Netzer steht beim Freistoß.
Ja, das war, glaube ich, so 25, 30 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite. Die Flanke kam vors Tor. Ich hatte einige Tore gemacht mit dem nach Standardsituation von Günter Netzer, ob das Ecken oder Freistöße waren. Aber das hat in dem Moment nicht geklappt und dafür brach das Chaos aus. Ich war im Tor, nur der Ball nicht. Das war das.
Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Es war ja in dem Moment dann logischerweise so, wenn da auf einmal ein Tor am Boden liegt, dass das Spiel erstmal unterbrochen werden musste. Ich weiß, dass Sie und auch Ihre Teamkollegen und Werder-Spieler schon im Nachgang da einige Sätze zu verloren haben. Aber es war ja so, dass die Werder-Spieler dann zum Tor gerannt sind und über Minuten versucht haben, dieses Tor wieder aufzustellen, während die Gladbacher Mannschaft eher daneben stand und sich das Spektakel mit angeguckt hat. Vielleicht könnten Sie mir nochmal erklären, woran das lag.
Werder Bremen war mit diesem einen Punkt hochzufrieden und die wollten natürlich unbedingt dieses Unentschieden halten. Und wir waren natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden und haben gedacht, wir hatten gehofft, dass das Spiel wiederholt wird. Aber DFB, nein. Punktverlust, Tore, 0-2. Und dann fing das, dann wurden die letzten Wochen nochmal sehr, sehr spannend.
Wie war dann die Stimmung, als Sie diese Nachricht bekommen haben? Okay, das Sportgericht wertet das Spiel mit 2-0 für Werder Bremen. War dann so eine Stimmung in der Mannschaft wie, okay, jetzt zeigen wir es denen erst recht?
Ja, genau so war es. Wir waren natürlich zuerst mal leicht geschockt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt die letzten Spiele, da legen wir alles rein, um unbedingt noch den Titel zu holen. Nach dem 0-2 Punktewertung und den 0-2 Toren haben die Bayern, glaube ich, die Spitze in der Tabelle übernommen. Ich weiß es nicht. Also am letzten Spieltag standen die Bayern auf jeden Fall am ersten Platz, vor dem letzten Spieltag. Und dann kam unser Spiel in Frankfurt, die Eintracht war abstiegsgefährdet. Das war also für uns schon eine schwierige Aufgabe. Und die Bayern spielten in Duisburg. Der MSV war damals jenseits von Gut und Bös. Das war, haben wir geglaubt, ist ein Nachteil. Aber dann kam alles so, wie wir uns das erhofft hatten. Die Duisburger hatten den Ehrgeiz, Bayern zu schlagen. Waren noch viele Gladbacher in Duisburg. Und die nicht nach Frankfurt gekommen sind. Und wir haben dann bei der Eintracht, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, ein Riesenspiel hingelegt, haben 4-1 gewonnen. Und meines Wissens nach war die Eintracht zwischendurch sogar abgestiegen. Bis dann die anderen Spiele noch so gelaufen sind, dass der Eintracht nichts passieren konnte. Aber es war auf jeden Fall ein Spiel, was die Eintracht auch gerne gewonnen hätte.
Um diese Geschichte noch mal kurz zu Ende zu bringen, durch den Pfostenbruch von Bökelberg, den Sie eingeleitet haben, haben Sie gleichzeitig auch eine Revolution im deutschen Fußball eingeleitet, denn ab der Folgesaison gab es keine Holztore mehr. Alle Bundesligisten waren dazu verpflichtet, Aluminiumpfosten als Gestänge an die Spielfeldränder zu stellen. Das heißt, es gab Aluminiumtore. Ich muss diese Frage stellen. Haben Sie sich daran irgendwie beteiligt? Haben Sie mitverdient?
Ich habe mit der Firma Schäper in Münster Die sind aber erst vor 3 oder 4 Jahren an mich herangetreten und haben gesagt, ob ich nicht Lust hätte, da die sind ja mit vielen Bundesliga-Toren, mit vielen Toren beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Und es sind so gewisse Weiterentwicklung. Und da hat man mich auch gefragt, ob ich das machen möchte. Und das habe ich natürlich gemacht und stehe mit dieser Firma nach wie vor in Kontakt.
Das ist ja super. Also das ist das perfekte Testimonial, denke ich.
Dankeschön, ihr beiden. Das, was ich an dieser Geschichte so toll finde, sind die Geschichten, die drumherum gesponnen wurden. Dass der Laumen auf einmal für Aluminiumpfosten wirbt. Toll! Laumen war ein treuer Kerl. Er spielte in seiner Karriere zwar auch für Lautern, Werder und Metz, aber den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Gladbachern. Dort spielte er in der Jugend und war auch über 9 Jahre als Profi tätig. Ein echtes Fohlen eben. Ähnlich verhält sich das übrigens auch bei dem Hauptprotagonisten unserer nächsten Geschichte, Christoph Kramer. Der wurde zwar nicht bei der Borussia ausgebildet, spielt dort seit 2013 aber, mit Ausnahme einer Spielzeit durchgehend. Was bei ihm noch dazu kommt, ihn ereilte am 9. November 2014 eine Kuriosität, auf die man nur bedingt stolz sein kann.
Borussia Dortmund, das ist die beste Mannschaft in ganz Europa und gleichzeitig die schlechteste Mannschaft der Fußball-Bundesliga. Das kann doch gar nicht sein, werden Sie sagen. Und Sie haben völlig recht, das ist der Tabelle, allerdings völlig egal. Herzlich willkommen bei Sky zu einem außergewöhnlichen Sonntagsspiel. Der 18. der Fußball-Bundesliga, Borussia Dortmund, spielt gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, der Herbst 2014 ist für Fußball-Deutschland eine verrückte Jahreszeit. Vor wenigen Monaten ist die Nationalmannschaft zum 4. Mal Weltmeister geworden. Eine Mannschaft, vor allem bestehend aus den Akteuren der beiden besten deutschen Mannschaften, dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Also den beiden Clubs, die sich die letzten Jahre um die Meisterschaft gestritten haben und 2013 gemeinsam im Champions-League-Finale standen. In diesem Herbst 2014 ist das alles aber anders. Der BVB ist bescheiden in die Saison gestartet und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Die erste dicke Krise unter Cheftrainer Jürgen Klopp. Deswegen müssen gegen Gladbach dringend 3 Punkte hin.
In dieser ersten Viertelstunde spielt nur Borussia Dortmund. 2 dicke Gelegenheiten schon, ein Postenschuss, aber es steht 0-0.
Und der BVB drängt auf die Führung. Doch das Tor, es soll einfach nicht fallen. Pfosten, Torwart, aber eben kein Treffer. Oder wie es Weltmeister Andi Bremer ausdrücken würde, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Dann, in der 58. Spielminute, kommt Gladbachs Mittelfeldmotor und unser eigentlicher Hauptdarsteller dieser Geschichte an den Ball, Christoph Kramer.
Angebote des Schiedsrichters. Hola, hola! Tja, wenn man es schon selber nicht hinkriegt, muss ein Weltmeister helfen. So, Sommer kommt raus, tröstet Kramer. Das ist ein Eigentor, also des Jahres, denke ich, mit Sicherheit.
Es ist das vielleicht spektakulärste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Kramer trifft aus über 40 Metern Entfernung, frei vom gegnerischen Druck und Bedrängnis, in das eigene Tor. Ein wunderschönes, wohlbemerkt. Es ist ein Chipball, wie man heute sagt, der über Sommers Kopf hinweg im Gladbacher Tor einschlägt. Nach dem Spiel steht Kramer Rede und Antwort.
Werden wir nochmal angucken. Also ich dachte, dass der Ball ein bisschen springt. Ja, ist natürlich, ich weiß nicht, ob einer schon mal so ein weites Eigentor geschossen hat. Ich meine, das kann passieren. Da stecke ich nicht drin. Viel mehr ärgert mich, dass ich heute einfach eine richtige Grütze gespielt habe. Und zu dem Eigentor, gut, das. Ich dachte, er titscht auf, weil er vorher so ein bisschen holprig gespielt worden ist. Wie gesagt, das kann passieren, aber so wie ich heute gespielt habe, das darf halt nicht passieren.
Später sagte Kramer dann noch, als der Ball den Fuß verlassen hat, habe ich schon gedacht, Scheiße. Oder wie es eben Weltmeister Andi Bremer ausdrücken würde, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja, auch das Dortmunder Westfalenstadion ist eine bekannte Örtlichkeit für kuriose Bundesliga-Momente. Das begann allerdings schon deutlich früher. 1995 zum Beispiel veränderte hier ein Fall den Ausgang einer Meisterschaft und einer gesamten Karriere. Doch dafür müssen wir zurückreisen. Zurückreisen zum 13. April 1995. Es ist Donnerstagabend, kurz vorm Osterwochenende. Wieder befinden wir uns im Westfalenstadion, wo der BVB seine Heimspiele austrägt. Heutiger Gegner, der Karlsruher SC. Für den BVB geht es um die Meisterschaft, denn die ist greifbar. Die Borussia befindet sich wenige Wochen vor dem Saisonfinale im Meisterschaftskampf. Das Spiel gegen den KSC ist also ein sehr wichtiges. Doch die Karlsruher ärgern den Titelanwärter schon früh in der Partie.
Wieder Tanat, 39. Minute und dann ist Metz da. Gunter Metz, 0:1. Die linke, die starke Seite beim KSC.
Der BVB findet nicht wirklich in die Partie und wenn doch, scheitern sie vom gegnerischen Tor. Erst eine Viertelstunde vor Spielende kommt Stürmer Andi Möller eine Idee.
Ecke für Dortmund, kurz ausgeführt von Tanko. Dann Möller, achten Sie auf Möller, gegen Schuster und dann fällt er. Und Schiedsrichter Habermann zeigt auf den Punkt. Haben Sie den Blick gesehen von Andi Möller? Liebe Zuschauer, das Leben ist ungerecht, vor allem im Fernsehen. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So große gibt's gar nicht.
Andi Möller spielt dem Schiedsrichtergespann einen dreisten Streich und das fällt darauf rein. Möller, gut einen Meter Luftlinie vom Gegenspieler Dirk Schuster entfernt, geht im Strafraum zu Boden. Die Mutter aller Schwalben. Verteidiger Schuster wird später sagen, zwischen ihm und mir hätte ein Kleinwagen parken können. Und den darauffolgenden Elfmeter verwandelt, Karma gibt es wohl nicht immer, Michael Zorc souverän. Der BVB gleicht aus. Doch es kommt noch dicker.
Dann wieder Dortmund. Tarnath köpft den Ball und Sommer mit einem Sonntagsschuss und das mit links, liebe Zuschauer. 86. Minute, die Führung der Dortmunder. Die kriegen sich gar nicht mehr ein.
Kurz vor Spielende erzielt Matthias Sammer den Siegtreffer und der BVB dreht das Spiel komplett. Logischerweise ist der Aufruhr nach dem Spiel riesig. KSC-Trainer Winfried Schäfer äußert sich im Interview wie folgt.
Was ich hier sage, ist unwichtig. Wichtig ist, was Sie jetzt machen, dass Sie diese Aktion von Möller endlich mal im Fernsehen zeigen, damit das Vorbild der Nation, dass solche Aktionen nicht mehr passieren, dass solche Spieler endlich mal denen das Handwerk gelegt wird.
Der Wunsch von Schäfer geht auf. Allerdings nicht wie erhofft, in Maßen. Nein, Möller wird zur Hassfigur. Er wird verspottet, beleidigt und an den Pranger gestellt. Im Sommer 1995 verliert er sogar kurzzeitig seinen eigentlich sicheren Platz in der Nationalmannschaft. Möllers Schwalbe ist am Ende irgendwas zwischen Geniestreich und moralisch verwerflich. Denn am Ende der Saison wird Dortmund Meister. Mit einem Punkt vor dem SV Werder Bremen. Möllers Schwalbe machte also vor allem am Ende einen himmelweiten Unterschied. Die Häme und den Hass konnte er aber nie abschütteln. Egal in welchem Stadion Möller auflief, er wurde ausgepfiffen. Als er im Jahr 2000 dann auch noch zum FC Schalke wechselte, hatte er es sich selbst mit den BVB-Fans verscherzt. Die Schwalbe war für Möller ein Imageverlust, den er bis zu seinem Karriereende 2004 nicht mehr wettmachen konnte. So. Ein Getränk wäre jetzt vielleicht ganz nett. Sag mal, wart ihr schon mal in Bremen? Also vielleicht bei einem Werderheim-Spiel? Oder habt ihr euch die Stadt einfach mal angeguckt? Wenn ja, dann kennt ihr vielleicht das Ahlenfelder. Nee? Ist euch kein Begriff? Das ist eine ganz tolle Bar in Bremen. Und die ist vor allem deswegen so toll, weil man da einen Ahlenfelder bestellen kann. Jetzt fragt mich bloß nicht, was ein Ahlenfelder ist. Na gut, wir fangen am besten mal von vorne an. Wir schreiben den 8. November 1975. Werder Bremen trifft auf Hannover 96. Wie wir mittlerweile wissen, ist das kleine Nordderby heutzutage auch ein kleiner Klassiker. Das Spiel endet mit 0:0. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was diese Unfuggeschichte soll, die mit einem torlos Remis zwischen Werder und 96 zu tun hat. Naja, ihr habt den Satz doch bestimmt schon mal gehört. Es gibt ein 0:0 der besseren und ein 0:0 der schlechteren Sorte. Und das Spiel in Bremen war ein 0:0 der besseren Sorte. Das lag aber nicht nur an beiden Mannschaften, die alles reinwarfen und trotzdem das Tor nicht trafen. Wer das Spiel richtig unterhaltsam machte, war Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder. Der Schiedsrichter pfiff nämlich bereits nach 32 Spielminuten zur Pause. Im Weserstadion blankes Entsetzen. Keiner konnte so richtig verstehen, warum Schiedsrichter Ahlenfelder beide Teams schon nach 32 Minuten in die Kabinen bittet. Daraufhin soll folgender Dialog zwischen Ahlenfelder und Werder-Abwehrspieler Horst-Dieter Höttges stattgefunden haben. Höttges? Schiri, sind Sie sicher, dass schon Halbzeit ist? Ahlenfelder? Warum denn nicht, Herr Höttges? Höttges? Mein Trikot, wissen Sie, ist in der Halbzeit immer klitschnass. Und schauen Sie mal, das ist ja noch fast staubtrocken. Nachdem sich Ahlenfelder das Trikot von Höttges etwas genauer ansah und dann hektisch zu seinem Linienrichter schaute, entschied er sich doch, den ersten Durchgang noch für 11 weitere Minuten laufen zu lassen. Der zweite Pfiff zur Pause kam dann auch immer noch 90 Sekunden zu früh, aber dieses Mal blieben die Beschwerden aus. Hören wir mal rein, was in der Spielzusammenfassung nach Abpfiff so gesagt wurde.
Eine komische Hauptrolle in diesem Match spielte Schiedsrichter Ahlenfelder, was Bild am Sonntag zu der Frage veranlasste, ob der Schiedsrichter betrunken gewesen sei. Und die Forderung nach einer Blutprobe wurde ebenfalls gestellt. Aber man darf von uns aus hinzufügen, er versicherte oder besser gesagt verunsicherte beide Mannschaften gleichzeitig und regelmäßig.
Er verunsicherte beide Teams also regelmäßig. Oh Mann. Das Spiel war übrigens erst das dritte Bundesligaspiel, das Ahlenfelder als Schiedsrichter leiten durfte. Und wenn ihr mich fragt, sind die Sätze vom eben gehörten Kommentator nicht wirklich das beste Zeugnis schreiben. Aber das hatte auch Gründe, die Ahlenfelder erst nach dem Spiel einräumte. Vor Anpfiff war der Schiedsrichter nämlich mit dem Schiedsrichterbetreuer Richard Ackerschott eine Gans essen. Um die besser verdauen zu können, gab es dazu wohl auch ein wenig Alkohol. Zumindest konterte Ahlenfelder der nach dem Spiel aufkommenden Kritik mit: Ein Bier und ein Malteser zum Mittagessen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Wir sind Männer und trinken keine Fanta. Der DFB ließ im weiteren Verfahren übrigens nochmal Gnade vor Recht ergehen. Ahlenfelder durfte weiterpfeifen. Unter anderem, weil entlastend angeführt worden war, dass Ahlenfelder erkältet gewesen sei und alkoholhaltigen Hustensaft zu sich genommen habe. Und damit dürfte jetzt übrigens auch klar sein, was ein Ahlenfelder ist. Bis heute heißt es, dass wenn man in der Nähe des Weserstadions einen Ahlenfelder bestellt, man ein Bier und einen Malteserschnaps bekommt. Probiert's gerne mal aus. Ich wünsche euch dabei viel Glück. Und damit sind wir jetzt auch bei der letzten Geschichte dieser Folge angekommen. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Frühling des Jahres 2020 erinnern. Da grassierte in Deutschland gerade das neu aufgekommene Coronavirus. Alle, auch die Bundesliga, befanden sich damals in Schockstarre. Lasst uns mal reinhören, was die drei Jungs dazu zu erzählen haben.
Wie sehr mittlerweile ja auch die Inszenierung und ehrlicherweise auch das Thema Entertainment dazu gehört, das merkte man dann spätestens dann, als die Bundesliga in Corona anfing, ohne Zuschauer zu spielen.
Was ist denn Corona? Was ist das denn?
Ach, das war so ein
der Mensch vergisst so schnell.
Das war so eine Modeerscheinung.
Ja.
Aber daran hat man es gesehen, ne? Man hatte plötzlich keine Zuschauer mehr, was furchtbar war. Man hatte nur noch das reine Spiel.
Werder Bremen hatte keinen Trainer mehr, ne? Also es ist irgendwie, es wurde.
Man konnte sogar hören, was die Trainer teilweise.
Ja, also wie wichtig die Rückkopplung mit den Fans auf den Rängen ist, das haben wir natürlich gespürt, weil das war dann, als würde man bei so einem Song, bei einem berühmten Pop- oder Rockklassiker, als würde man die Tonspuren dann nochmal so neu mischen und man würde dann einfach was runterziehen, dass du plötzlich nur noch so eine A Cappella, also der ganze Fußball war plötzlich nur noch eine A Cappella-Version seiner selbst und das hat auch allen nur bedingt gefallen, hat aber bei Mannschaften Unterschiedliches ausgelöst und bewirkt.
Es war der 27. Januar 2020, da meldete das Bayerische Gesundheitsministerium den ersten Corona-Fall in Deutschland. Und dann dauerte es nur noch 6 Wochen, nämlich es war der 8. März 2020, da empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nicht mehr stattfinden zu lassen. Und am 8. März war dann auch gleichzeitig das letzte Mal für lange, lange Zeit, dass die Bundesliga vor vollem Haus gespielt hat. 71.000 waren es in der Allianz Arena in München gegen Augsburg.
Ja.
Und dann gab es noch Stuttgart und dann war es vorbei.
Wahnsinn, ne? Ja, wenn man sich daran erinnert. Ich weiß ja auch, was wir gemacht haben. Also wir haben ja dann auch, da gab es ja erstmal eine Pause. Dann haben wir ja einfach alte Spiele kommentiert. Wir haben uns ja dann trotzdem MML-mäßig zusammengefunden und haben alte Spiele kommentiert. Ich glaube, alte Europameisterschaftsbegegnungen und so. Das war schon eine sehr, sehr spezielle Zeit, die aber unter anderem auch dazu geführt hat, dass ein gewisser Hansi Flick mit den Bayern das Sextupel geholt hat in einem Champions-League-Turnier.
Nur dafür ist Corona erfunden.
Nur dafür ist Corona
erfunden. Damit wir jetzt nicht nur Corona kennen, sondern auch das Sextupel.
Richtig.
Wir haben ja auch neues Vokabular gelernt, ne? Also wir kannten vorher Abstiegsgespenst, Teamgeist, aber Geisterspiele. Mhm. Plötzlich gab es Geisterspiele.
Das ist alles normal. Prozedere da im Gang unten, man feuert sich gegenseitig an und dann kommt man hier raus und das ist ganz schwer zu transportieren. Es passiert nichts und das erleben wir.
Ja, kannten wir nur als Strafe, ne? Also wir kannten es ja nur als Bestrafungsmaßnahme.
Ich
ja.
fand aber was sozusagen, ich fand sehr, sehr interessant, was damals passiert ist. Zum einen, dass es ja nochmal Spieler wie Thomas Müller, der seitdem Radio Müller ist, nochmal in die erste Reihe geschoben. Also der ist ja eh schon prägnant, aber man hat plötzlich gehört, was der als General auf dem Platz wieder das Gegenpressing orchestriert, wie der seine Mitspieler fast wie so ein, weißt du, wie so ein Opa im Schach im Park. Sagt er, du musst jetzt dahin, so, da muss der Bauer stehen, hier muss der andere, der Läufer, Springer. Also der hat ja die ganze Mannschaft aus dem Mittelfeld gecoacht. Man hörte plötzlich Thomas Müller. Ich glaube auch, dass er wirklich besser stimmlich war als auf dem Platz in diesem, auch in diesem Champions League Turnier. Also, dass er wichtiger war als, als Stimme und da einen großen Effekt hatte, was du natürlich, wenn du 70.000 im Stadion hast, nicht hörst. Und auch eventuell hört Lewandowski auch Thomas Müller nicht so gut wie bei einem Geisterspiel. Das war neu. Dann, dass es egal war irgendwann, ob du Heimmannschaft oder Auswärtsmannschaft warst. Die Auswärtsteams haben sogar besser gepunktet. Und dann, dass dieses berühmte, es springt vom Rasen auf die Ränge und von den Rängen auf den Rasen, dass das nicht mehr gegeben war und dadurch viel weniger Rudelbildung, viel weniger gelbe und rote Karten. Also es war auch ein Effekt. Dann wiederum aber ein anderer Effekt, nämlich dass das Publikum plötzlich gefehlt hat. Das hat ja die Lager total gespalten. Die einen haben gesagt, wie kann denn der Fußball ohne Publikum? Und andere haben gesagt, naja, aber das Publikum ist von den Einnahmen gar nicht so wichtig. Es geht ja darum, dass der Zirkus weitergeht und dass das Fernsehen weiterläuft. Und da hat sich, und er ist ein guter Freund dieses Podcasts, da hat sich mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, zu einer steilen These hinreißen lassen. 2020 ist er wirklich, glaube ich, in jede Kolumne gegangen und hat gesagt, der Fußball, das zeigt Corona jetzt, ist ein Fernsehsport. Er wird in Zukunft gänzlich ohne Stadionfans funktionieren. Und das hat sich ja Gott sei Dank überhaupt nicht bewahrheitet, weil ich finde, der Fußball ist heute mehr Stadionerlebnis denn je.
Zwei Anmerkungen vielleicht dazu. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Spiel unter Corona-Bedingungen erlebt habt, also wirklich im Stadion wart und dann durften ja, es gab ja dieses besondere Hygienekonzept, es durften nur ich glaube, maximal 200 Zuschauer da sein, wenn überhaupt. Und das waren aber eigentlich keine Zuschauer, sondern es waren eher Offizielle von den einzelnen Mannschaften und natürlich eben auch Journalisten. Und dann wurde halt der Deckel drauf gemacht. Und ich hatte nun irgendwie das Glück, weiß gar nicht, ob man das sagen sollte, aber zumindest ein Spiel mal erleben zu dürfen. Und das ist schon echt hart, weil du dir natürlich auf der einen Seite vorkommst wie bei einem Amateurspiel, ne, wo einfach irgendwie genau 100 Zuschauer da sind und ähnliches. Phasenweise hörte man, also man hörte ja alles, was dann reingerufen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber phasenweise geht's im Fußball gar nicht so kultiviert zu, wie man immer denkt.
Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also ich bin mehr als schockiert.
Da und wenn man dann als Kontrast dagegen setzt, die Spiele, die danach stattgefunden haben, als Zuschauer wieder und am besten noch unter Volllast wieder rein durften, wie glücklich letztlich alle waren, also vom Fernsehzuschauer über den Spieler bis zum Zuschauer selber, der dann im Stadion sein durfte und man durfte diesen Fußball wieder feiern.
Ja.
Ich glaube, also gefühlt würde ich sagen, es ist etwas, was sich bis heute immer noch durchzieht, weil ich das Gefühl habe, nach Corona ist bis heute die Stimmung in den Stadien noch besser geworden als vorher.
Glaube ich auch. Die Leute sind einfach froh, dass sie sich gegenseitig haben. Das haben wir ja, also ich zumindest habe es erlebt am 27. Mai im Dortmunder Stadion, wo ja nun bekanntermaßen nichts geholt wurde. Und trotzdem war man irgendwie froh, sich zu haben.
Ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel, als es dann wieder leicht geöffnet wurde, da durften ins Olympiastadion, glaube ich, 5.000. Ins große Olympiastadion. Ich bin mit meinem Vater hingefahren. Und wir konnten eine Viertelstunde vor Anpfiff auf dem Olympischen Platz vorm Stadion parken. Das kannte ich nur noch aus Zweitliga-Zeiten. Dann sind wir ins Stadion gelaufen und dann konntest du einen Wechselgesang anstimmen zwischen der Haupttribüne und der Gegengrade, weil man sich gehört hat. Man konnte also seinen Kumpels auf der Gegengrade zurufen. Sag mal, Jens, wie geht's denn dir? Ja, gut. ha, schön, ho, dich zu sehen. Und dann hast du drüben gehört, Hertha BSC. Das war intim. 5000 im Olympiastadion.
Es gibt Aftershow-Partys von Apache, die sind zahlenmäßig stärker besetzt. Ne?
Das war wirklich ein intimes Erlebnis. Und das war aber auch so, als wir dann im Abstiegskampf waren, der Trainer hat uns auch gehört. Taifun Korkut, also wenn du hinten hinter ihm saßt, Taifun Korkut hat gehört, wenn wir nicht zufrieden waren mit ihm.
Oh Gott, oh, der Arme.
Am Ende ist Fußball ohne Fans für mich wie Currywurst ohne Curry, sagte Ex-Bundesligaspieler Gonzalo Castro einst. Und auch wenn das sicherlich ein spezieller Vergleich ist, hat er wahrscheinlich irgendwie recht. Rainer Bonhof machte bei uns in der dritten Folge einen ähnlichen Vergleich. Der Fußball verliert ohne seine Fans und ja, damit sind auch wir alle gemeint, massiv an Bedeutung. Wir haben nun 6 Folgen lang über die besten Geschichten aus 60 Jahren Bundesliga-Geschichte gesprochen. Mythen, Dramen, Emotionen, Kuriositäten, Derbys und Rekorde. All das hätte ohne Fans bis heute wohl gar nicht überlebt. Oder zumindest gäbe es dann jetzt niemanden, der sich diese ganzen Geschichten noch einmal anhören möchte. So. Und das war's dann jetzt erstmal von mir und unserem Podcast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja bald schon wieder. Ach ja. Und auch nochmal von mir, ganz persönlich. Happy Birthday, liebe Bundesliga. Auf 60 weitere Jahre. Und dann noch viel, viel mehr. Macht's gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und der DFL. Vielen Dank an die Medienpartner der DFL für die Unterstützung. Autor Luca Beckmann, Redaktion Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Lukas Wenske, Jan Komorowski und Hardy Haufe.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.